Kritisches Denken wird landläufig als Wählen zu Demos gehen und maximal noch als Aktivismus verstanden. Doch ist das nicht in Wirklichkeit eine Bestätigung des aktuellen Systems? Und müssen wir Politik nicht vielleicht grundsätzlich neu denken? Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Newiso Talk. Mein Name ist Hagen Grell und ich habe heute einen Gast mir eingeladen, der besonders zu diesem Thema viele interessante Auskünfte geben können wird. Mein Gast ist Annegret Halansi. Herzlich willkommen. Annegret, du bist Kommunikationstrainerin, Forscherin von Gemeinschaftsstrukturen und betreibst eine psychologische Praxis in München. Erstmal nochmal vielen Dank, dass du da bist. Was sind denn die Denkfehler, die die meisten Leute machen, wenn sie sich überlegen, politisches Denken, gehe ich zum Wählen, gehe ich zu Demos? Was sind die grundsätzlichen Denkfehler, die du daran auch kritisierst?
Den ersten bringst du ja schon mit ein. Politik ist oder Politik machen ist zu Demos gehen, wählen, mehr Möglichkeiten habe ich nicht. Also diese Resignation sitzt, ich merke es auch bei mir noch, ja, also immer wieder muss ich auch selbst zu mir sagen, so, was heißt das für mich politisch sein? Das ist 7 Tage in der Woche, nicht nur sonntags, wenn man dann mal alle paar Monate zur Wahl geht. Und viele Menschen haben auch das Gefühl, es ist völlig sinnlos, irgendwelche Parteien zu wählen. Also mit der AfD kann ich vielleicht noch irgendwie die Merkel ein bisschen ärgern, aber letzten Endes ist Parteienwählen hinüber. Na ja, dann gehe ich halt auf Demos und gerade in der alternativen Szene besteht ein irrsinniger Frust, stelle ich fest, weil es nicht berichtet wird. Also egal, wie viele zusammenkommen oder auch in anderen Ländern gab es große Demos, China 1 Million, das muss man sich mal vorstellen, auf den Straßen, was das bedeutet, das hatten wir hier noch nie. Und wenn es solche Demos gibt, wird auch darüber weder in der Weltpresse noch intern wirklich angemessen berichtet.
Und es gab eine TTIP-Demo in Deutschland, wo 250.000 Leute waren, das waren plötzlich alles Nazis.
Genau.
In der Presse.
Ja. Und dann auch diejenigen, die schon aufgewacht sind, die merken, Wahlen reicht nicht oder ist nur ein minimaler Akzent, den man setzen kann, wenn überhaupt, sind dann auch frustriert und sagen, ja, wenn ich schon nicht mehr demonstrieren kann, wenn ich nicht auf die Straße gehen kann. Jetzt haben wir ja auch bei Terroranschlägen, ne, Paris, wo dann Versammlungsverbote und große Veranstaltungen gekürzt werden, Reglementierungen stattfinden. Will nicht wissen, was nach Brüssel jetzt aktuell, jetzt haben wir März 2016, mal so für den aktuellen Marker gesagt, was dann wieder für Restriktionen erfunden werden für Versammlungen, für Demos. Und dann ist es auch für Alternative sehr eingeschränkt. Und da muss auch ich mir immer wieder sagen, Moment, stopp, Politik findet schon im Konsum statt. Alles, was ich konsumiere, ist Politik. Mhm. Den ganzen Alltag entlang, welche Medien konsumiere ich, damit bestimme ich wesentlich mit. Es gäbe keine GEZ mehr, also auch ohne Gebührenentzug, Beitragsservice, wenn wir das alle überhaupt nicht mehr konsumieren. Wenn es einfach uninteressant ist und keiner sagt, ihr könnt gerne senden, keiner schaut es mehr an, dann können sie es nicht mehr durchsetzen mit dem Beitragsservice. Es geht nicht mehr. Also das ist schon Konsum, dann unterstütze
ich. Denkst gerade bei dem, da muss ich kurz einhaken, bei dem GEZ, dass wenn die Leute das nicht mehr gucken würden, dass man das dann tatsächlich auch nicht mehr durchsetzen könnte, weil dieser Beitragsservice ist ja auch unabhängig davon, also von dem, das ist ja das Geld einziehen, wird ja unabhängig davon durchgedrückt. Aber du sagst, wenn es dafür keinen Rückhalt mehr gäbe, dann wäre das auch erledigt.
Wir kommen später darauf zurück. Also jetzt einzeln muss ich ziemlich einen Aufwand treiben, um festzustellen, ich als Mensch möchte das nicht mehr zahlen. Ich habe mit dieser Firma keinen Vertrag. Das ist ziemlicher Aufwand, man muss sich damit beschäftigen, um da durchzukommen. Aber wenn gemeinschaftlich, ja, eine ganze Gemeinde sagt, wir könnt euch eure Sender sozusagen für euch behalten, interessiert uns nicht mehr. Also wenn gemeinschaftlich man wirklich feststellt, dieses Medium brauchen wir nicht mehr, wir haben andere Infokanäle, ist nicht so einfach. Ja, was wollen sie denn machen? Also ja, das sind Firmen und das ist natürlich eigentlich eine geheime Bankzentrale, die uns hier ihre Krakenarme nach uns, mit denen nach uns greift. Aber letzten Endes wenn der Konsum nicht da ist, wenn erwiesen werden kann an der Statistik, kein Mensch interessiert sich mehr dafür, haben alle Einzelnen, die sich aus dem System ziehen, mehr Handhabe und zu sagen, es wird nicht mehr geguckt, das interessiert niemand mehr. Mhm. Also das ist schon eine Handhabe, dass man sagt, vom Konsumenten her, wen bedient ihr eigentlich?
Und vom Konsum in Medien, Lebensmittel wahrscheinlich
Lebensmittel,
auch.
Lebensmittel, also kaufe ich regionaler ein oder stütze ich mich nur auf den Supermarkt? Und dann der Konsum von allen Fertigprodukten. Gehe ich auch mal zum Repair-Café, repariere ich was Altes wieder, macht man sozusagen untereinander Expertenringe, wer was reparieren kann. Dann komme ich schon aus dieser Fertigpackungsindustrie raus oder unterstütze ich alle Produkte, die in der Fertigung nachhaltiger und recyclingsfreundlicher sind. Also das ist zum Beispiel schon mal der ganze Bereich, wo ich mir wieder bewusst mache, Politik findet jede Sekunde mit jedem Produkt statt, was ich verwende.
Also das wäre schon, würdest du schon Politik bezeichnen? Weil der einzelne Bürger würde dann vielleicht sagen, na Moment mal, Politik ist doch irgendwie, was hier die großen Politbonzen da irgendwie machen und was ich hier mit meinem privaten Leben mache, das ist doch nicht Politik.
Du nimmst es vorweg, was ich als zweiten Denkfehler bezeichnet hätte, aber man sieht, dass das sozusagen in unserem Unbewussten drinnen ist. Politik machen die Politiker. Also um meinen Körper kümmert sich der Arzt, um meine Bildung kümmert sich der Lehrer. Also das sind die Zuständigen. Und die Politiker sind die, die die Politik machen. Und wenn ich mich wirklich innerlich prüfe und sage, ich bin Politikerin, dann muss ich mich da erst dran gewöhnen und sagen, stimmt, ja, ich genauso. Und wir haben alle dieses Hierarchiedenken tief in uns drinnen, da ist ja jemand zuständig. Wir kommen jetzt sozusagen in unsere Mündigkeit als ganze Menschheit gesehen, dass wir aus diesem elterlichen Meisterlernen allmählich aussteigen und gezwungen sind, das ist auf einer kollektiven Ebene jetzt unsere Aufgabe, uns synergetisch in einem gleichwertigen Miteinander zu finden. Da brauche ich keinen Lehrer, da brauche ich niemanden, der den Ton angibt. Wir gemeinsam entwickeln das Neue. Das ist überhaupt die Gesamttendenz, wo sich's hin entwickelt, bisschen vorgreifend gesagt.
Und ich muss kurz noch sagen, bei den Politikern, mit der Politiker-Analogie fand ich total interessant, weil wirklich, wenn man sich das so annimmt, fühlt sich das erstmal komisch an. Ich bin Politiker, aber es stimmt schon, zum Beispiel die Biologen sind ja auch nicht die Einzigen, die Biologie machen zum Beispiel. Ne? Die Biologie passiert auch von alleine und das sind nicht nur die Biologen. Ne?
Ja, genau.
Interessant.
Ja, und ich bin für meinen Körper zuständig. Mhm. Also diese Idee, dass ein Arzt zuständig sein kann für meinen Körper, für meine Gesundheit, das ist die nächste, das wirkt in einen anderen Bereich tief hinein. Die nächste große Verwechslung oder meine Bildung. Ich weiß am besten, was mich interessiert. Ich habe hier den Kompass, was meine Fähigkeiten ausmacht. Mhm. Kein Lehrer kann mir sagen, was meine Fähigkeiten sind. Völlig absurd. Das merke ich an meinem Interesse, in welches Gebiet ich mich schnell reinfuchsen kann. Und daran merke ich, was ich schnell aufnehme, was mich interessiert. Das sind die neuen erwiesenen wissenschaftlichen Lerntheorien. Also um das zusammenzufassen, da ist die alte Hierarchiedenke drin, die alte Meisterdenke. Der Politiker ist zuständig für die Politik. Der Arzt ist zuständig. Und dieses Zuständigkeitsdenken müssen wir vollkommen aufgeben. Wir sind alle absolut zuständig und wir machen jetzt Politik.
Mhm. Ist ja auch in gewissermaßen auch ein Stück weit ein Ermächtigungsgefühl, was dadurch entstehen kann. Denkst du, dass Leute auch vielleicht das ein Problem damit haben, sich plötzlich so in der Verantwortung zu sehen und das deswegen auch so wegschieben?
Das ist interessant, du liest meine Gedanken. Das hätte ich als dritten Fehler gekennzeichnet. Aber man merkt, wie eines mit dem anderen automatisch zusammenhängt, wenn man logisch drüber nachdenkt, genau, was genau. Ich dir sehr zuschreibe. Das logische Denken habe ich an allen deinen Beiträgen sehr geschätzt. Logisch gedacht, wenn ich in die Selbstermächtigung gehe, dann muss ich auch die Trennung aufheben, das würde ich so als einen dritten Denkfehler bezeichnen, von weltlich und, wie soll ich sagen, privatweltanschaulich. Also Politik, das hat sowas mit den Straßen zu tun und den Steuern, so außerhalb meines persönlichen Lebens. Und ich selbst dagegen habe so mein Privatleben hinterm Gartenzaun, meine privaten Anschauungen, meine Familie, auch meine Privatdenke. Und diese Trennung ist sehr gefährlich. Wir haben immer getrennt jetzt in Politik und Innenleben oder Esoterik oder Spiritualität oder nennen wir es einfach private Weltanschauung. Und das ist eine sehr gefährliche Denke, weil ich dann sage, das, was außen geschieht, geht mich nicht so an oder das hat nicht so viel mit mir zu tun und lasse dann weg diese Selbstermächtigung. Wenn ich mich definiere als Mensch, als freier Mensch, ich darf politisch wirken und zwar, wo ich Lust habe und das nehme ich mir, dieses Recht, dann kommen wir zu diesem ganzen rechtlich auch anderen Verständnis. Ich bin Mensch und ich als Mensch definiere ich das, was mir wichtig ist, als Teil der Menschheit. Wenn ich mich als Teil der Menschheit verhalte, nämlich als Mensch, da bin ich nicht Bürger für Bürger, Firma, Rechtssystem, für diese Art von Unrechtssystem.
So, ich bürge nicht dafür.
Dann bin ich einfach Mensch. Ich bin mir verantwortlich und der Menschheit als Teil des Ganzen. Und das beginnt dann nicht hinterm Gartenzaun, sondern ich bin Teil des Ganzen und dieses Selbstverständnis verbindet mich noch viel mehr, da brauche ich auch keinen Gartenzaun, mit der Menschheit. Mhm. Und das ist ein neues Verständnis, wo es diese Trennungen nicht mehr geben darf, sonst bleibe ich immer hinter meinem Gartenzaun und warte, dass die Politiker das schon für mich richten.
Vielleicht können wir da auch mal kurz reingucken, weil ich habe ja auch schon gesagt, und das beobachte ich auch häufig, dass es eben so eine Angst macht, dieses Gefühl halt reinzugehen. Vielleicht können wir da auch mal kurz reingucken, was das bedeuten würde. Also was bedeutet es denn jetzt, wenn ich jetzt plötzlich für die Sachen verantwortlich bin? Also ich denke, für wenn ich mir so den Zuschauer und überhaupt Leute, die halt mit dieser Thematik auch beschäftigt und konfrontiert sind, vorstellen und auch schon erlebt habe. Man ist in so einem kleinen Rahmen drin und wie du schon sagst, in seinem kleinen privaten Zaun und jetzt plötzlich wäre der so weg. Und wie kann man demjenigen jetzt vielleicht mal helfen, mal kurz sich beim Umgucken helfen, dass man nicht ganz so viel Angst hat, wenn man das jetzt so erstmal sieht?
Ja, ich brauche irgendeine Form von Miteinander. Sonst, wenn ich sage, ich stehe dem Gesamtsystem gegenüber und das System, was so mit so viel Gewalt auftritt und mit so viel Gewalt gerüstet ist und so viel Exekutive gerüstet ist und alle globalen Interessen im Moment so dermaßen kriegerisch durchgesetzt werden. Amerika unterhält 14 Kriege im Moment. Das ist einfach unglaublich, wie kriegerisch das alles aufgeladen ist. Also wenn ich dann sage, das System und ich, jeder hat Angst, ich auch. Also das würde ich sagen, ist nicht psychologisch krank, sondern das ist normal, dass ich sage, da so komme ich nicht zur Rande. Also kommen wir von da aus immer zum Miteinander, Vernetzung, wie können wir miteinander Einfluss nehmen, uns absprechen und in Tuchfühlung gehen mit den Interessen, mit dem Engagement, was der macht, was ich mache, was dieses Netzwerk macht, was unser Netzwerk macht, in Quertuchfühlung gehen. Ich glaube, das ist der entscheidende Faktor und zwar nicht nur zur Angstüberwindung, sondern das ist auch natürlich, das ist die natürliche Form. Also wenn ich mal überlege, wie bekomme ich denn das System mit? Was erfahre ich denn vom System? Also ich erfahre den Fernseher, ich nicht, ich habe keinen, ich hatte noch nie einen. Aber es teilt sich mir über die Zeitungen, über diese Mainstream-Medien erstmal mit, was da zu laufen scheint, sage ich jetzt. Das ist das, wie ich jetzt mal dem System gegenüberstehe. Hinter meinem Gartenzaun sozusagen, was kommt denn da so an Nachrichten an? Und diese Nachrichten machen dann erstmal Angst und ich stehe dem irgendwie gegenüber. Dann kann ich sagen, wenn ich jetzt dem Ganzen gegenüberstehe, was begegnet mir denn da? Es begegnet mir ein vereinheitlichter Lügenbrei von irgendwelchen Infos, die hinten und vorne nicht stimmen. Ich habe Freunde in aller Welt, ich durfte durch meine Lebensgeschichte viel reisen und durfte Freunde finden. Es stimmt einfach hinten und vorne nicht. Wir haben jetzt in Brüssel aktuell den Anschlag, der viele Gemüter beschäftigt hat. Es gab kurz davor zum Beispiel einen Anschlag auf einen Markt, wo Saudis einfach in den Markt reingeschossen haben. Und es gab sehr viele Tote, auch Frauen und Kinder. Das wurde nicht berichtet. Oder kriegt man über alternativen Medien dann mal so am Rande mit oder von Bekannten, die wirklich in der Gegend leben. Die erzählen sowas. Und wenn man jetzt sozusagen, da hast du ja schon fantastisch darauf hingewiesen in deinem Statement, wenn man dann nach den Mainstream-Medien geht, die schreiben alle voneinander ab. Ja, man vermutet so und so viel Tote und dann wird voneinander abgeschrieben. Man hat absolut keine gesicherten, zuverlässigen Quellen, was ist da eigentlich genau passiert. Und es wird gerne schon auch hochgeputscht. Ich will nicht die Kriegsskala sozusagen verniedlichen. Es ist unglaublich, was an Gewalt, Verstümmelung, Einschränkungen, Lebensqualitätseinschränkungen. Also der ganze Planet ist ein einziger Kriegswaffe, Planet Erde. Dieses Buch gibt es ja auch, das hat mich aufgeweckt. Also da läuft sozusagen ein unglaubliches Kriegsgeschehen. Ich will es nicht verniedlichen. Mhm. Aber sozusagen die gezielte Manipulation, sozusagen Terroranschlag und der ist jetzt der Schuldige, um irgendwie hier bestimmte Fronten zu provozieren, die aufeinander knallen. Das kann es irgendwie nicht sein.
Mhm. Und dieses vielleicht, um das kurz zusammenzufassen, also du hast quasi ein Stück weit, wir haben jetzt den Einzelnen, der quasi diesen, um nochmal von der vorne auszugehen, der, wo plötzlich diese Grenzen weg sind, jetzt wird er in der Verantwortung stehen und jetzt sieht aber erstmal dieses riesige System auch. Und jetzt sagst du, in die Gemeinschaft gehen und hast jetzt auch schon quasi beschrieben, wie man in der Gemeinschaft auch das Sehen und Hören quasi dort nicht mehr aus dieser einen Quelle bekommt, sondern über die Gemeinschaft auch das große Ohr, das große Auge hat, weil jeder Freunde auf der ganzen Welt hat. Verstehe ich das richtig?
ja, ist ein eigener Nutzen der Gemeinschaft, mhm. dass die Infokanäle andere sind. Ich wollte jetzt noch mal auf was anderes hinaus mhm. und sagen, Lügenpresse steht mir jetzt erstmal gegenüber oder sagen wir mal, die Mainstream-Presse steht mir jetzt erstmal gegenüber mhm. und das erlebe ich als das System. Das ist das, was ich von der Welt mitbekomme. Und da ist es wichtig, erstmal zu sagen, so was heißt denn überhaupt Anteilnahme an dem Ganzen? Also die eine Möglichkeit ist dann umzusteigen auf andere Medien, also die Kanäle über die Gemeinschaft zu finden oder alternative Kanäle zu nutzen. Aber es ist noch was ganz was anderes. Ich kann auch mal sagen, Moment mal, was läuft hier eigentlich insgesamt überhaupt? Womit habe ich es denn überhaupt zu tun, wenn ich gesellschaftlich jetzt handle? Handle ich dann, ist sozusagen mein Hauptgegner sozusagen die Presse? Habe ich hauptsächlich mit der GEZ, mit dem Beitragsservice zu tun? Habe ich hauptsächlich mit den Konzernen zu tun, die diese Medien bezahlen mhm. und steuern? Also ich und die Konzerne, was ist denn das? Was ist denn das für ein Prozess? Das kann es ja nicht sein. Und dann, wenn ich dahinter schaue, sage ich, ah nee, da gibt es dahinter steuernde Systeme, also hinter den ganzen Konzernen, die hier die Politiker als Marionetten tanzen lassen, stehen dann, die Zentralbank dahinter, die höchste Zentralbank, die wieder über die Länderzentralbanken alles steuert. Und da hat das Militär und der Vatikan oder was weiß ich noch, die Finger drin oder höchste Elitekreise, die sich da zusammengeschlossen haben. So, das ist das, was mir eigentlich gegenübersteht. Also, sag mal, Wahnsinn, das ist ja unglaublich. Ja? Und die Waffentechnik, die haben, die seit Jahrzehnten die ganzen Steuergelder absaugen, in die Waffentechnik stecken, in Billiardenhöhe, was da für eine Exekutive dahinter steht, bis hin zum Weltraum oder Untergrund. Also sozusagen, boah, ja, und dann kommt dieses Gefühl, nee, da kann ich nichts tun. Das ist eigentlich diese Lähmung, ja, diesen Wahnsinn, der einem da gegenüber steht.
Die sind viel zu gut aufgestellt, da kann ich gar nichts machen.
Unglaublich. Also die Lähmungsmomente habe ich auch, dass ich immer wieder fassungslos bin zu dieser Übermacht. Und dann ist diese Selbstermächtigung so wichtig zu sagen, okay, wenn das nach oben so eine Machtstruktur ist, dann geh mal in die Quere, eine andere Art von Effizienz, von Feldstärke, dann gehen wir sozusagen in das breite Miteinander. Also so wäre für mich die Logik aus dieser Gegenüberstellung, dieses gewaltvolle System, dieses aufgeblasene System, diese enorme Machtexekutive mit diesen verrückten Interessen dahinter, was wie immer man das jetzt interpretieren will, dass man sagen will, es sind Außerirdische, die Finger mit im Spiel haben oder andere sehen das dann feinstofflich, die sagen, feinstofflich hat da irgendwie eine andere Rasse, die mit der Menschheit nichts zu tun hat, ihre Finger mit im Spiel. Was klar ist, ist, dass außerhalb der Menschheitsidentität, also außerhalb der Menschheit Einflüsse gibt, die nicht pro Menschheit sind. Also das ist klar, dass auch mit der Reduzierung der Menschheit gespielt wird. Und das ist das, wo ich dann wieder zurückfinden muss zu meiner Identität als Teil der Menschheit. Was ist denn das? Ich stehe hier etwas gegenüber einem System, was sich verselbstständigt hat. Da war ja bei euch jetzt Neue Horizonte, der Beitrag von Kautz Weller, der eben sagt, das ist schon eine künstliche Intelligenz, die sich verselbstständigt hat. Da sind sozusagen so irrsinnige Pläne der Einflussnahme gelaufen über Hightech, dass es wie eine verselbstständigte künstliche Intelligenz ist, die anfängt sozusagen auf eine Art und Weise zu steuern. Das ist in keiner Weise mehr menschengerecht. Das hat sich verselbstständigt. So, und dem
wobei er natürlich auch eine nicht menschengerechte Steuerung auch schon vorher eingesetzt hat, wenn man sich zum Beispiel Recherchen von Wolfgang Eggert oder so anschaut und Eliten, die da halt dort gewirkt haben. Und wenn man sich dann halt seiner eigenen Menschlichkeit entledigt und sich davon distanziert halt, dann hat man natürlich auch, setzt man Interessen durch, die eben, wie du sagst, nicht menschengerecht sind. Ne?
Aber Wolfgang Eggert ist jetzt gerade wieder ein Beispiel, der jahrelang davon gesprochen hat und sagt, kein Mensch handelt wirklich danach. Er gibt jetzt irgendwie auf, er macht jetzt sozusagen noch eine Gemeinschaftsinitiative und versucht da Menschen zusammenzukriegen, die irgendwie autark leben, während die Chemtrails runterrieseln. Ja? Und sagt, also er spricht das explizit aus, dass er resigniert ist. Und das ist so das, wenn man viel in die Aufklärung reinsteckt, wo er einen großen Beitrag gemacht hat und dann zu dem Schluss kommt, boah, das ist so ein gewaltiges System und da stehe ich. Das ist nicht gerade sehr, wie soll man sagen, ermunternd zum Handeln, diese Perspektive.
Mhm. Und auch die Dreistigkeit, die da drin steckt, ist natürlich auch was, was die Leute dann erstmal schockiert. Ne? Wo man so denkt, die Lüge, so eine große Lüge würden die einem verkaufen zum Beispiel. Ja. Solche großen Lügen werden hier, sei es Medizin, sei es Ernährung, sei es Ereignisse, wie bei 9-11 zum Beispiel und so weiter. Ne? Also das macht einen dann auch fassungslos. Ne? Dann steht man erstmal da, gelähmt. Und dann es kommt natürlich noch die ursprüngliche Denkweise dazu, nämlich Politik machen Politiker, ich kann sowieso nichts verändern. Das, was ja einem auch zusätzlich noch mit eintrainiert wurde. Also ich kann maximal in der kleinen Box, die ich halt zugewiesen bekommen habe, noch versuchen, dass die Wände mich nicht erdrücken und da vielleicht mich drin bewegen, aber sonst kann ich nichts machen. Ja. Und du sagst, das stimmt aber nicht.
Ich bleibe positiv. Ich bleibe handelnd. Ich sehe eine ganz große Hoffnung in dem Miteinander. Also es hat viele Aufklärer gegeben, die viel hineingesteckt haben und dann irgendwann auch erschöpft sind. Ich kenne da wirklich einige, die sagen, auch mein Verleger sagt, ich habe jetzt die ganze Kraft da hineingegeben. Boah, das war wirklich anstrengend. Ich bin auch erschöpft davon. Das Aufklären bezieht sich darauf zu wecken und zu sagen, Leute, so kann es doch nicht weitergehen. Wir werden hier von A bis Z belogen. Und es zielt aber immer noch ab auf den Menschen, der durch Aufklärung ins Tun kommt. Und das Menschenbild, was dahinter steckt, ist dann irgendwie, wir sind ja eigentlich der Homo sapiens, wieso lassen wir uns so verblöden und verdummen, das kann es doch nicht sein. Wieso sind wir Versuchskaninchen in diesem riesen Täuschungsexperiment? Also man muss doch mal an unsere Vernunft, an unser Bewusstsein appellieren, damit wir endlich aufwachen. Und irgendwie bleibt die Lähmung doch noch übrig. Und wenn man mal guckt, was macht uns Menschen aus, mal so ganz zurückgegriffen, der Aristoteles sagt schon, ja, Homo sapiens in Ehren, aber wir sind ein Zoon Politikon, wir sind eigentlich ein Gemeinschaftswesen. Und er sagt, was uns wirklich von Tieren unterscheidet, ist, dass wir Logos, dass wir Sprache einsetzen und miteinander kommunizieren möchten. Also dieses Einsetzen von Sprache gibt es in allen Kulturen, gab es immer Sprache. Also Menschen möchten sozusagen miteinander differenziert, auch in differenzierter Arbeitsteilung oder in differenzierten Fähigkeiten miteinander kommunizieren. Also jetzt ein Ameisenhaufen, da sagt nicht einer, alle Mann hierher, Blätter dorthin tragen, hier brauchen wir mehr Wärme. Die machen das natürlich telepathisch durch die Feldkommunikation, ein Fischschwarm, der in Sekunden umschwenkt oder ein Vogelschwarm. Aber letzten Endes ist das...
Es ist telepathisch, bloß mal zwischendurch. Okay.
Oder durch Feldimpulse, wissen wir ja gar nicht. Ne? Es können ja Feldimpulse ausgesendet werden, die wir noch gar nicht erforscht haben, wo sozusagen elektromagnetisch oder was weiß ich plötzlich sozusagen im Feld sich was ändert und der ganze Vogelschwarm woanders hinzieht.
Interessant.
Wir als Menschen haben diese Feldkommunikation, die telepathische Kommunikation auch, wird jetzt auch viel mehr wieder erforscht, dass uns die zur Verfügung steht. Und es scheint den Wunsch zu geben, differenziert zu kommunizieren. Also wir sind jetzt nicht nur zwei lebende Mikrofone, die irgendwie Infos hin und her reichen, sondern das ist sozusagen ein Flow, ein sich gegenseitig inspirieren aus verschiedenen Sichtweisen und Erfahrungen. Und das ist ein Bedürfnis des Menschen und das prägt uns, das macht uns aus. Mhm. Also das heißt, wir sind sowieso Gemeinschaftswesen. Und darin sehe ich jetzt die unglaubliche Chance, dass wir uns daran erinnern. Dass wir sagen, irgendwie sind wir aus diesem elterlichen Meisterlernen jetzt hinausgewachsen. Die Menschheit hat sich als Ganzes vernetzt schon, Internet, also wissen alle was voneinander. Mhm. Zumindest wissen wir sozusagen, da gibt es noch die anderen Völker auch noch und die haben die und die Kulturen, also der Zugang zu den Kulturen und Lehren der anderen Völker ist schon einmalig jetzt. Mhm. Also das war in dem Maße überhaupt noch nicht da vor zwei Generationen. Und dieses sich gegenseitig inspirieren können, voneinander erfahren, bringt uns jetzt in die Jugendzeit der Menschheit. Jetzt kommen wir sozusagen aus der Phase des elterlichen Lernens hinaus und jetzt bewährt sich das im Miteinander sozusagen die Werte, das Erbe, das geistige Erbe der Menschheit. Und jetzt entdecken wir auch wieder unsere Urwurzeln, dass es sozusagen schon lange Hochkulturen gab, dass die unglaubliche Sachen schon gemacht haben. Vor 8.000 bis 10.000 Jahren werden jetzt Kulturen entdeckt, die Dinge konnten, Steine bewegen konnten, wo wir nur davon träumen können.
Mhm. Oder allein die Erkenntnisse über die Pyramiden zum Beispiel, wo man halt dann plötzlich sieht, diese Präzision, wie kann das alles möglich sein und so.
Also Urkulturen, moderne Kulturen, alles darf jetzt zusammenfließen und in einem synergetischen Miteinander zusammenfinden. Das ist jetzt die Phase. Und die Herausforderung ist, sozusagen dieses Miteinander zu finden und Außeneinflüsse oder nicht menschheitsgemäße Einflüsse in diesem Feld abzuschütteln. Zu und Politikon. Also das ist das, was wir jetzt im Miteinander zu finden haben. Diese Feldkraft der Menschheit, das, was uns ausmacht als Menschheit, dieses uns aufeinander beziehen, miteinander sprechen, Austausch, gegenseitige Inspiration in der Verschiedenheit. Die Fische, die schwimmen alle gleich. Das ist anders, wenn jeder Fisch woanders schwimmt und dann spricht man sich ab und jeder Fisch eine andere Aufgabe hat. Da brauchen die ohne Sprache. Und da ist genau der Sprung drin, sagt Aristoteles zumindest.
Du sagst ja auch abschütteln. Das ist natürlich erstmal schwierig, wenn noch so ein großer Teil Krust überhaupt besteht, überhaupt nicht menschengerecht dann auch ist. Ne? Da kann man, muss man quasi überhaupt erstmal die, wenn man jetzt, wie kann man sich das vielleicht vorstellen, wie jetzt in einem, was weiß ich, ein Hund, der in so einer Kruste gefangen ist, wo noch überhaupt nicht, der quasi noch völlig unterkühlt ist, noch gar nicht viel Kraft hat, muss erst quasi ein Stück weit sich wieder aufwärmen, um dann halt die, was weiß ich, die Eisbrocken abzuschütteln oder so. Na, also das ist ja natürlich ein Prozess, der da am Anfang steht. Aber wie fängt man so einen Prozess überhaupt dann an? Also wenn man quasi erst langsam gemerkt hat, okay, man ist selber so ein Stück weit aufgewacht, hat verstanden, wie du gesagt hast, dass man politisch ist, dass man selber Politik macht und jeder kann es jederzeit machen. Nur dann ist wieder die Frage, wie fange ich jetzt an?
Du lieferst mir wieder die Metapher, die richtige, um uns miteinander aufzuwärmen und den Eisbrocken zu schmelzen und damit das auch zu transformieren. Dieses Feld geht ja eigentlich nicht um Abschütteln, sondern um Transformieren. Braucht es Wärme, die Wärme des Miteinanders. Also diese Herzensverbindung, das ist ja eigentlich der Urkern des, warum möchte ich mit jemandem sprechen, warum trete ich in Beziehung, aus dem Herzensbedürfnis heraus. Und diese Herzensverbindungen können ein Feld schaffen, wenn wir aus den Herzen miteinander dieses neue Miteinander schaffen. Das schafft ein Feld, ein erwärmendes Feld, was andere Kräfte auch transformieren kann. Und also ich weiß es aus der Psychologie, dass vom Herzen her, was ich wirklich vom Herzen her unbedingt möchte, alle anderen Blockaden, egal welcher Form, ob das jetzt emotional ist, fremdenergetisch, bisherige Traumen, neue Traumen, alles sozusagen transformieren kann. Und dieses Miteinander zu finden, ist wichtig, dass wir uns da auch als Menschen definieren, wie wir vorher schon im politischen Verständnis besprochen haben, dass das wichtig ist. Und wenn wir uns jetzt wieder als Menschen definieren, muss man sich mal so vorstellen, was ist denn so unser menschliches Miteinander als Menschheit? Das ist nämlich, ich habe da wirklich mal geforscht und auch gefragt, was stellen die Leute sich denn da so vor? Ja, also wir Menschheit, was ist denn das so? Dann sieht man so die Erdkugel, ja, so gibt es so schwarze und weiße und gelbe und rote Menschen und so und wir alle zusammen. Und wenn wir jetzt sozusagen diesen riesigen Reset laufen lassen, wer sind wir dann miteinander? Ja, irgendwas mit der Erdkugel, so alle bunten miteinander, was ergibt das zusammen? Wer sind wir Menschheit? Und da wird es ganz dünn in dieser Identitätsbildung als Menschheit. Mhm. Wenn wir uns ein warmes Miteinander vorstellen, ja, da umarmen sich die Roten und die Gelben und die Weißen irgendwie so auf dieser Erdkugel. Ja, ja, was heißt das jetzt im politischen Sinne? Ja, da muss man dann so Konferenzen machen, da wird es schon ganz dünn, wie kriegt man die zusammen? Ja, vielleicht, wenn man alle NGOs, Nichtregierungsorganisationen, mal so zusammenruft. Ja, aber die sind ja alle schon in der Hand von der Elite. Da gibt es im Moment keine Organisation, die wirklich da federführend sein könnte.
Aber die UN ist doch so schön unabhängig und freundlich und...
Das dachte auch die Autorin von Kriegswaffe Planet Erde, die also beschrieben hat, korrekt als Physikerin, die hat das politisch nur noch nicht verstanden, J.K. Fischer Verlag, ich empfehle dieses Buch, die hat dann beschrieben, dass alle Erfindungen inzwischen in der Hand sind von dem Militär. Sie beschreibt es ganz genau, wie die freie Energie, ne, vor 30 Jahren rübergegangen ins Militär, alle feineren Erfindungen, wie man sozusagen flächendeckend den Planeten kontrollieren kann, beobachten kann, beeinflussen kann, Geoengineering, es kommt alles aus dem Militär. Mhm. Und sie beschreibt das und versteht das aber politisch nicht und sagt, unsere einzige und letzte Hoffnung ist die UNO, die dann beschließt, dass wir jetzt Kriege abschaffen. Mhm. Und dann schreibt der Verleger, Jan Fischer schreibt dann in dem Vorwort der ersten Auflage, sagt er, ein fantastisches Buch, das beste Buch, weil es wirklich neutral recherchiert ist, die sozusagen das alles recherchiert, aber falscher Schluss. weil sie nicht gemerkt hat, dass die UNO auch schon längst gekauft ist von der Zentralbank. Und sozusagen die Kriege dahin gesteuert werden, wo Washington, wie sie sie haben möchte.
Und so, jetzt haben wir diese Struktur und jetzt hast du die Menschen gefragt und die Forschung da gemacht. Und
was ist dieses Miteinander? Also jetzt haben wir gesagt, UNO, NGOs entfällt, also wo so ein paar bunte Menschen wild vertreten sich sozusagen da zusammenfinden in einer, wie soll man sagen, Nichtregierungsfunktion, die dann allmählich das Vertrauen der Politiker gewinnen könnte und sagen könnte, wir wissen das doch viel besser. Kann man eigentlich vergessen. Sagen viele, ja, es ist eigentlich ein spirituelles Problem, wir müssen uns irgendwie ganz neu definieren im Miteinander oder man könnte sagen, ein kollektives Thema, wir müssen das Kollektiv neu finden miteinander. Was sind denn sozusagen die kollektiven Anführer bisher? Dann kommt man auf sowas wie, naja, also wer im Moment hier am meisten das Sagen hat, das sind irgendwelche Seminarleiter oder die Leiter von irgendwelchen, wie soll man sagen, religiösen Clubs und Gemeinschaften, das sind die, die mengenmäßig am meisten Menschen unter sich haben, von Menschen, die gutwillig, idealistisch was verändern möchten, bereit sind, über einen eigenen Tellerrand zu gucken. Also nicht nur irgendwie Fernseh konsumieren und sich über nichts Gedanken machen, also die Aktiven. So, und wenn man sich das vorstellt, dann kommt man maximal auf so Bemühungen wie interreligiöse Konferenzen, gibt es ja. Aber die sind nicht politisch ausgerichtet und die verstehen auch nicht, was hinter den Kulissen läuft. Die reden da nicht drüber. Das ist so, das ist wieder diese naive Vorstellung, ja, wir haben uns alle lieb und
wir lernen so ein bisschen gegenseitig kennen oder
wir lernen uns gut. Gegenseitig kennen und haben Frieden miteinander und wir beschießen uns nicht gegenseitig. Aber sie haben dabei nicht verstanden, dass ganz gezielt daran gearbeitet wird, zum Beispiel jetzt Kalifat sozusagen hier in Deutschland durchzusetzen und das gegen die alte christliche Kultur zu setzen. Also dass das wirklich manipuliert wird und dass diese Strukturen überhaupt nicht aus der echten Religion oder aus der echten Mystik kommen. Also die Vatikanstruktur, die das macht, hat überhaupt nichts mit dem Christentum zu tun oder mit der christlichen Mystik. Also das geht auch nicht und dann sozusagen gibt es noch, ja dann gehen wir mal zurück zu unseren Ursprüngen, schamanische Treffen, gibt es jetzt ein Riesentreffen immer wieder, wo die zusammengeführt werden. Die dürfen gar nicht über Politik reden, die dürfen uns gar nicht beraten. Die kommen maximal zusammen, um an der individuellen Heilung zu arbeiten und ihre Künste auszutauschen zur individuellen Heilung.
Wer verbietet Ihnen das, über das Politische zu reden? Uns zu beraten?
Dann würden Sie keinen Raum an der TU in München zum Beispiel bekommen. So. Das größte Veranstaltung Infomed, ja, an der TU in München, Technischen Universität, wo Schamanen, das ist das bekannteste Schamanentreffen in Deutschland, wo eben die aus verschiedensten Ländern wirklich zusammenkommen. Die TU würde die nicht einladen, wenn sie sagen würden, jetzt sprechen wir mal über alternatives Miteinander und jetzt interessiert uns das sozusagen alles Merkel abzuschaffen und die ganze Politik und stattdessen das nochmal Reset von neu aufzuziehen. Das wäre nicht die Einladung an die Uni, weil die Uni wird ja bezahlt. Die Uni ist ja auch eine Firma, muss man sich ja vorstellen. Eine Firma lädt ja sowas dann ein. So, also zusammengefasst, unsere Vorstellung, wer trifft sich denn da, ist noch nicht mal in den Köpfen drin. Kein Mensch macht sich die Mühe, sich das mal vorzustellen oder die wenigsten sich vorzustellen, was wäre denn ein echter Menschheitsrat, der das Vertrauen von unten verdient oder genießt. Das heißt, einfach mal Menschen, die sagen, so, das ist jetzt Reset, neue Zeit, neues Miteinander, was weiß ich, Michael Tellinger mit Ubuntu, Yunus mit seinen Weltminikrediten, also Menschen, die einfach vorausdenken und drüber nachdenken, die könnten das nochmal ganz anders laufen, ohne Geldsystem. Wie könnte sozusagen ein gleichberechtigtes Miteinander laufen, wo die Ressourcen gerecht verteilt werden? Also man könnte sagen, jedes Kind, was einen Zugang hat zu meditieren und psychisch gesund ist und intuitiv mitgestaltet, jeder junge Mensch, der da im Menschheitsrat sitzt, würde was Besseres sagen als diese machtgesteuerte Elite. Okay. Also das, was Schlimmeres kann uns nicht passieren, wenn einfach Menschen zusammenkommen, in der Fülle der Kulturen, aus verschiedenen Kulturen, verschiedene Vertreter, die sich nicht unter dieses Machtinteresse stellen. Natürlich, wenn da jetzt mal 40 zusammenkämen, werden die erstmal erschossen oder über Chips und Fernbestrahlung umgebracht, kann ich mir auch vorstellen. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir wieder anfangen, das zu denken. Es ist jetzt Zeit, dass die Menschheit sich findet. wir müssen zusammenkommen. Und wenn die Menschheit sich der Menschheit zuliebe findet, dann werden, wenn sich da in einem Menschheitsrat mal ein paar Menschen zusammentun, die werden untereinander sofort spüren, wenn da einer nicht reinpasst. Also die werden merken, der ist nicht unseren Geistes, der ist anders gewickelt. Wenn so ein Teamgeist da wäre, der Menschheit zu dienen, das wäre gleich was ganz was anderes. Aber es muss natürlich auch von unten getragen sein. Das ist nochmal ein eigenes Thema.
Und was natürlich dann immer auch wieder eine Sache ist von der Systemstruktur. Ne? Das heißt, sagen wir mal so, wenn du, man merkt es ja zum Beispiel an kleinen Firmen, wenn die langsam wachsen, wenn man zum Beispiel noch zu fünft ist oder so, dann kann man sich bei allen Sachen noch direkt absprechen, dann ist alles klar. Dann werden die Sachen direkt von den Leuten gemacht, weil sich jeder dafür verantwortlich fühlt. Je größer die Strukturen werden, wenn man dann schon 20 Leute ist oder dann irgendwann bei 50 ankommt, braucht man natürlich auch eine technische Struktur, die manche Sachen, wo manche Sachen quasi schon automatisch wissen. Also da geht es ja nicht um die, wie du sagst, herzenswärme Sachen oder so, sondern geht es Sachen, die einfach erledigt werden müssen zum Beispiel oder die einen gewissen Ablauf, der halt auch nicht stört, sondern der einfach das Miteinander garantiert, das Gute. Und wie siehst du da die Entwicklung? Also ich sehe quasi so ein Stück weit, du hast ja beschrieben, genau, neues Bewusstsein, auch dahin zu kommen, ich mache das politisch, ich bin politisch und wie du auch schon beschrieben hast, die Eliten in allen Bereichen sind die ganze Zeit politisch, egal ob sie jetzt in der Religion sind, das ist auch eigentlich politisch und wird nur religiös getarnt oder weil Lebensmittel mittlerweile am Monsanto ist, angeblich Lebensmittel ist, aber auch in Wirklichkeit politisch motiviert und immer so eine Steuerung des Miteinanders. Und wie kann jetzt der Prozess aussehen, dieses Resets, dieses politischen, wo es von den Einzelnen ausgeht und dann muss es ja dann eine Struktur geben, die sich irgendwie davon bildet und dann willst du ja sogar so weit kommen, dass man sagt, man hat vielleicht einen Menschheitsrat oder sowas, der auch noch an die Leute nach unten gekoppelt ist. Ne, das ist ja auch ein mathematisches Problem, also 10 Leute, die dann für 10 Milliarden irgendwann verantwortlich sind, das sind ja dann immer Abstufungen und wie kommt man dann noch richtig in die Kommunikation? Also wie kann dieser Wachstumsprozess passieren, dass man dort irgendwann vielleicht ankommt, wo du sagst, zu diesem neuen politischen Bewusstsein, neuen politischen System?
Also an sich gehört der Menschheitsrat nicht gekoppelt sozusagen an die Weltbevölkerung, sondern die Weltbevölkerung gehört angekoppelt an diesen Menschheitsrat. Das heißt, es muss von unten wirklich entstehen. Und wenn man sagt, wir haben jetzt mit einer Pyramide zu tun, wo ganz oben das Weltvermögen sitzt, man sagt sozusagen diese paar Elitenfamilien, was weiß ich, Elite von 300 ausmacht oder 50 Familien, 50 bis 60 Familien, sowieso schon die halbe Erde besitzen vom Vermögen her. Mhm. Und das ist praktisch eine Struktur, die von oben nach unten läuft. Und wir brauchen wieder das Gleiche, dass wir sagen, unten, was heißt unten? Unten ist eigentlich oben. Also im regionalen Bereich läuft alles Entscheidende. Da wird alles entschieden. Das ist sozusagen der entscheidende Bereich. Und von dort aus wird wieder bestimmt, wer sozusagen oben vertritt. Und ich sehe das so, dass wir inzwischen so weit sind, dass alles regionalisiert werden darf. Und dieser Austausch.
Und technisch auch kann.
Und kann. Und dass dieser Austausch nicht unbedingt geldbasiert ist auf Gerechtigkeit, wie verteilen wir die Ressourcen, sondern wirklich wieder der Menschheit dienen darf, der Menschheit zugeführt wird. Und also in dem Prinzip, dass wenn alles von unten aufgebaut wird, freiwillig auch anderen Bereichen Ressourcen, Technologien, die entwickelt werden, verschenkt werden und die Bereiche sich gegenseitig Ressourcen und auch Technologien schenken. Wenn man es einfach mal wegdenkt vom Geldsystem und wieder in ein Schenksystem zurückgeht, dann werden wir merken, dass wir so viel Zeit sparen und Kraft sparen, wenn dieser Verwaltungsapparat wegfällt, dass wir alle ganz schnell unglaublich, wie soll man sagen, kreativ werden und unheimlich viele Ressourcen zur Verfügung haben, weil wir uns nicht mehr verwalten müssen, sondern uns einfach gegenseitig diese Ressourcen schenken. Mhm. Also wenn Erfindungen frei werden, das ist unglaublich, wie jetzt nur die allerersten tastenden Versuche aller Cache, die ersten Bastelversuche, diesen Facebook-Gruppen, das einfach frei ist. Wenn jemand eine Erkenntnis hat, ach nee, bei mir hat das nicht so geklappt, gibt das auch her.
Das ist auch krass, ich muss sagen, bei diesen freien Erfindungen. Also ich muss sagen, ich bin mittlerweile ein richtiger Patentfeind. Also diese Patentsache, das grenzt das ja so ein. Irgendjemand hat vielleicht als Erster eine Idee oder muss nicht mal als Erster haben, sondern kauft das irgendjemanden ab, der es angeblich als Erster hatte. Wobei man ja auch immer wieder kennt in der Geschichte, dass Erfindungen nur gleichzeitig dann auch gemacht werden. Und der vielleicht die Millisekunde das früher beim Patentamt anmeldet, hat das dann, bunkert das dann ein und im schlechtesten Falle bekommt es nie irgendjemand zu sehen. Oder das ist ja auch was denn dem genau entgegenlaufen würde, wenn du sagst, das ist komplett frei, die Leute können sich das dann angucken und können das nachmachen. Ne? Ja.
Und das ist die Tendenz der wirklich guten Erfinder, es freizugeben. Und ich glaube, dass wenn eine Gemeinschaft in einem Feld des Vertrauens zusammenarbeitet oder sich ein paar Erfinder zusammentun, die Freaks sind im naturwissenschaftlichen Bereich und sich zusammentun und in diesem Feld des Vertrauens bekommen die plötzlich Inspiration, ich sage immer aus dem höheren Wir, und aus dem höheren Wir bekommen die gemeinsam Erfindungen geschenkt, die gehören dann sowieso niemand, sondern in der Region hat sich das bewährt und das kann gerne in einer anderen Region wieder zur Verfügung gestellt werden. Jetzt gerade auf dem Kongress, von dem ich herkomme, hat der Veranstalter, Tom Lutz, gezeigt, einen Wasserfilter, den er jetzt sozusagen von Indien rüberbringt, der in Indien ganz einfach hergestellt wird, nur durch die Schwerkraft. Der funktioniert nämlich auch noch, wenn der Strom ausfällt. Das ist für uns eine ganz interessante Sache zur Krisenvorbereitung. Und die Inder haben das dort entwickelt in ärmlichen Verhältnissen. Und dann war eine Flut, wo die also alle verseuchtes Wasser hatten durch die Flut. Eine Flut macht nicht mehr Trinkwasser, sondern eher weniger Trinkwasser. Und dann hat er gleich mal die Hälfte von den dort produzierten Wasserfiltern verschenkt und gesagt, die haben jetzt gerade ihre Flutkatastrophe, die kriegen das wieder. Und dann sind die natürlich motiviert, wieder ihre Technologien zur Verfügung zu stellen, damit wir sozusagen, wenn der Strom ausfällt, auch noch um die Runden kommen. Mhm. Und das ist so dieses Schenkprinzip, was ganz wesentlich ist. Und wenn man es einmal entdeckt hat, wie viel Freude das macht und wie viel Verwaltungsaufwand das spart und wie das auch die Kriminalität, ich stehle dir deins und du meins und so. Ich bin da insofern auch ohne jetzt Ubuntu, dieses Ubuntu-Prinzip jetzt auf die Art und Weise kommen zu sehen, über einen politischen Weg realisierbar zu sehen. Ich glaube, dass das wirklich von unten einfach gelebt werden muss und zack, in verschiedensten Bereichen, nicht unbedingt nur in den politischen Kanälen. Diese Gemeinde lebt jetzt Ubuntu und macht sich frei von der Steuer und diese Dinge, sondern es wird genügend Resets geben, sodass wir alle, was weiß ich, wenn das kosmische Wetter auch noch was dazu sagt, zu unserem ganzen Durcheinander hier, es wird Reset-Möglichkeiten geben, einfach nochmal von unten aufzubauen und zu sagen, so, wir tauschen uns alle untereinander aus.
Ich muss aber bei der Erfindung auch wieder dran denken, das ist so eine Beobachtung, die ich auch immer mache, dass die Bedürfnisse des Menschen immer häufig, zumindest von den Medien und so, reduziert werden auf das Konsumieren oder auf die Konsumierenden. Ne? Und dann sehe ich aber immer, wenn man Menschen so genau beobachtet, dass es auch noch die Verarbeitenden gibt, also wo man zum Beispiel Ruhe braucht oder verdauungstechnisch natürlich auch, geistig natürlich auch. Und natürlich auch die gebenden Bedürfnisse, also dass man manchmal zum Beispiel, wenn man zu viel Energie hat, dann will das raus. Und eben auch das Schenken gehört da, glaube ich, auch dazu. Ne? Mich würde zum Abschluss als Frage noch interessieren, jetzt gerade, ich sag mal, die Zuschauer, die sich jetzt vielleicht auch so wie ich, sich da wieder ein Stück weit aktiviert fühlen und energetisiert fühlen, stehen sich natürlich aber trotzdem vielleicht auch ein bisschen problematisch der Frage gegenüber, wie fange ich denn jetzt vielleicht schon mal noch vorsichtig an? Also jemand, der noch gar nicht so in Bewegung gekommen ist, wie du es ja schon machst, wie kann man anfangen?
Ich komme nochmal darauf zurück. Mich hat das überrascht zu lesen, als ich das nochmal nachgelesen habe mit Zoon Politikon bei Aristoteles. Er sagt, also das Wort Politik kommt übrigens von Polis. Polis, das war sozusagen das gemeine Volk, wenn man so will, das allgemeine Volk um eine Burg rum. Also Polis hieß so viel wie Burg, Stadt, Staat um eine Burg rum. Und die wurden sozusagen wirklich vertreten von ihren Volksvertretern. Später wurde das dann überrollt von anderen Regierungsformen, wo dann mehr die Adligen oder die Geldhaber und so weiter dann die Kleinen dominiert haben. Aber am Anfang war das eigentlich so gemeint, das ist das Volk, das gemeinsam sich regiert. Mhm. Und das ergibt zusammen eine Feldatmosphäre, die eine unglaubliche kreative Kraft hat. Und diese Feldatmosphäre, auf die kommt es an, dass ich die irgendwo erlebe. Und jetzt kann ich einfach mal sagen, also mir liegt es, was weiß ich, zu Transition Town zu gehen. Oder ich erlebe diese gute Feldatmosphäre, diese kreative Feldatmosphäre bei Wir sind eins oder 1% oder Stimme und Gegenstimme. Es gibt so viele Netzwerke inzwischen, wo man mal eintauchen kann und sagen kann, das macht sogar Spaß in diesem kreativen Feld im Sinne, wie du sagst, da kann ich auch was geben, da kann ich was hineingeben, da entdecke ich meine Talente, völlig neue Formen der Selbstverwirklichung. Es kommt darauf an, dass wir dieses kreative Feld erleben und auch die Kraft dieses Feldes wieder erleben. Und wenn ich diese Kraft in irgendeiner Initiative erlebe, dann komme ich wieder in den Mut hinein zu sagen, ich kann auch was machen. Und ich habe mich immer dafür interessiert, wo gibt es die höchsten Synergieeffekte? Also wo kommt dieser Flow, dieser Spirit zustande, dass es Spaß macht, dass es synergetisch, dass es kreativ wird und dadurch auch enorm effizient. Und wir sind alle noch in diesem Lernprozess zu lernen, wie dieses Miteinander, diese Synergie zustande kommt. Und da wollte ich eben mal ein Experiment schaffen dafür, das transformale Netz. Und habe mich mal damit beschäftigt, wie könnte man alle Gemeinschaftsstrukturen, die scheinbar wichtig sind, damit es wirklich synergetisch, kreativ wird, damit es Spaß macht. Was sind denn so die Voraussetzungen, wie muss ein Experiment laufen, dass wir uns in diese gegenseitige Stärkung, in diese gemeinsame Co-Kreation hineinkommen. Und das ist so, das empfehle ich mal, eine Referenzerfahrung im transformalen Netz zu machen, sich das mal anzugucken oder mitzugestalten. Gibt es jetzt ein Jahr, um mal diese Feldkraft wirklich zu spüren.
Sehr schön, vielen Dank. Liebe Zuschauer, das politische Verständnis und politische Selbstverständnis der Menschen in Deutschland und der Welt muss vielleicht komplett neu überdacht werden. Wir sind nicht nur kleine Befehlsempfänger, sondern sollten uns unserer eigenen Gestaltungs- und Schöpfungskraft bewusst werden. Und ich denke, das Gespräch, was wir gerade geführt haben, ist dazu auch eine sehr gute Ermutigung gewesen. Ich bedanke mich bei Annegret Halansi. Wo finden dich Zuschauer, die vielleicht auch deine Arbeit verfolgen wollen und die vielleicht auch gerade mit dem transformalen Netz, was du gerade noch erwähnt hast, Tuchfühler in Tuchführung gehen wollen?
www.transformales-netz.de. Das ist die Adresse, auf die man dann auch sieht, in welchen Städten was schon läuft in Sachen transformales Netz.
Wunderbar. Ich danke dir, dass du uns heute Rede und Antwort gestanden hast. Liebe Zuschauer, danke auch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Nur Wieso Talk. Tschüss.